Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber: André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe Hörerinnen, genau so wurde die 96-Mannschaft am Zaun im letzten Stadion empfangen. Wir sind Rote und ihr nicht. Und ihr seid Derbyversager. Derbyversager, das ist die Mannschaft von Hannover 96. 96 kehrt ohne Punkte zurück aus Peine, setzt die schwarze Serie fort in der Rückrunde. Es gibt keinen Turnaround. Den einzigen Turnaround, den es gab, gab es für den Gastgeber. Und darüber wollen wir sprechen heute in einer heißen, wilden Runde. André, du bist mit dabei. Eigentlich widerstrebt mir alles, dass du dabei bist. Aber trotzdem, schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin auch sehr gespannt auf die heiße Runde, weil ich bin tatsächlich eher müdend.
Was ist das? Müde
ja,
so und
eine Mischung. Ja, genau. Das trifft am besten. Also quasi wie zu allerbesten Corona-Zeiten. Es ist einfach zum Haare raufen. Mache ich aber nicht, sonst würde ich ja aussehen wie du. Und dementsprechend, ja. Ich warte auf die Heißen.
Auf die Heißen. Da ist zum Beispiel Ansgar. Schönen guten Abend, Ansgar.
Ja, guten Abend. Ist ja ein bisschen was her. Seitdem ging es uns zu gut. Und jetzt sind wir am Boden angekommen und ich bin wieder da.
Damit du uns wieder aufrichtest, natürlich, Ansgar.
Ja, natürlich. Ja. Wie man mich also kennt.
Kein anderer Grund. Und Nils ist da. Nils, direkt aus der Klickmühle zu Hause wieder. Also Nils, das war ja wohl ein geiles Derby, oder?
Ja, schönen guten Abend. Also das, was ich nach der Hinrunde nicht sagen durfte, kann ich ja heute sagen. Also
ja, wenn es was Positives ist, immer. Oder meinst du eher negativ?
So viel Positives wird es heute nicht.
Das stimmt leider. Also viel wurde geredet im Vorfeld des Spiels. Seit Wochen wird viel geredet im Vorfeld von Spielen. Den Fans was zurückgeben. Und wir haben die Situation erkannt. Und jetzt aber wirklich ein anderes Gesicht der Mannschaft. Die Plattitüden enden nicht und sie ähneln sich dafür aber von Woche zu Woche. Und jetzt galt es aber. Heute am Sonntag galt es, den Schalter umzulegen. Und die Mannschaft hatte eine Aufgabe. Nur eine einzige Aufgabe, nämlich endlich den ersten Sieg. Ein Derby-Sieg bei unserem Nachbarn aus dem Osten. Und tja, was soll ich sagen? Ihr habt es alle gesehen. Es war alles andere als ein Sieg. Es war alles andere als das, was die Mannschaft versprochen hat. André, fühlst du dich ein bisschen bestätigt darin, dass du seit Wochen eigentlich sagst, naja gut, also wenn wir nicht aufpassen, dann wird es langsam eng. Und jetzt, wenn wir ehrlich sind, sind 6 Punkte bis nach unten. Es wird langsam eng.
Ja, aber dafür kann ich mir auch nichts kaufen. Das hilft mir ja überhaupt nicht weiter. Ja, toll. Habe ich recht gehabt? Will ich nicht. Aber kann ich auch, also ich hätte lieber Unrecht. Es ist ja weniger die 6 Punkte und es ist auch weniger den großen Vorsprung, den wir bis jetzt schon verspielt haben in der Rückrunde. Es ist ja tatsächlich die Art und Weise, wie wir diese Spiele verlieren. Wir haben in der gesamten Rückrunde kein einziges Spiel gehabt, wo man sagen kann, ui, das war jetzt aber unglücklich. Wir haben in jedem Spiel wirklich schlechtere, noch schlechtere und dann noch schlechtere Leistungen gezeigt. Und jedes einzelne Ergebnis ist verdient. Ich gehe sogar so weit und sage, dass wir 2 Ergebnisse hatten, wo wir noch ein bisschen Glück hatten. Zum Beispiel Jahn Regensburg, aber auch Hansa Rostock. Und das ist etwas, ey, das hatte ich mir so nicht ausmalen können. Das war sogar meiner Fantasie zu weit weg. Und jetzt stehen wir, ich glaube, Ansgar hat gesagt, jetzt sind wir ganz unten angekommen. Wollen wir es hoffen, dass das für uns ganz unten ist. Jetzt stehen wir echt vor den Scherben, nicht nur dieser Saison, sondern auch, jetzt haue ich einen raus, direkt zu Beginn des Projekts Mann und Leitl. Es sind die Scherben und jetzt ist die Frage, puzzeln wir es nochmal zusammen oder kehren wir auf?
Ja, das ist schon gleich ein guter Einstieg, Ansgar. Du hast gesagt, lange ist es her und damals lief es ja sogar fast noch gut. Jetzt läuft es weniger gut. Rückrunde ist jetzt 8 Spiele alt, 8-mal gab es keinen Sieg und heute diese wirklich ernüchternde Niederlage. Wie ordnest du das ein?
Ich glaube, das ist einfach nur die letzte Konsequenz aus dem, was die letzten Wochen so passiert ist. Ich meine, wir haben jetzt die letzten beiden Spiele unentschieden gespielt und uns da vielleicht auch ein bisschen zu viel für gelobt. Ich meine, wir haben die leidige VAR-Debatten alle geführt. Mag sein, dass das ein bisschen, vielleicht auch intern ein bisschen was übertüncht hat von dem, weil so die letzten beiden Spiele groß wechselmütig war der Trainer ja nicht, was die Aufstellung anging. Ich meine, war einmal die Bronchitis von Teucher, dann war es die Wade von Weidand, aber ich sag mal, drumherum stand die Mannschaft ja. Und von daher glaube ich, dass man sich da wohl irgendwie sich ein bisschen was zusammengelogen hat, wie gut das denn oder einigermaßen solide, ich meine, ne, wie wir in die Saison gestartet, in die Rückrunde gestartet sind, diese Abwehrkollapse, so Lautern, Paderborn, ich meine, da hatte man sich ja so ein ganz kleines bisschen wieder eingependelt, defensiv, auch wenn nach vorne relativ wenig ging, dass man sich da so ein bisschen in die Tasche gelogen hat, nach dem Motto, jetzt hält das einigermaßen, aber komplett die Augen davor verschlossen hat, allen halbjährlich abzugebenden Statements, wie wichtig so ein Derby ist. Ich meine, ne, die Sprechblasen, die kann man von vor 6 Jahren nehmen, die kann man von dieser Woche nehmen, die kann man von einem halben Jahr nehmen. Das ist immer dasselbe. Es ist hier meine ersten 5 € ins Phrasenschwein, die Wahrheit ist auf dem Platz und da war heute, ja weiß ich nicht, da waren halt 11 Braunschweiger, aber so viele Hannoveraner habe ich da nicht gesehen.
Ja, ich habe da auch nicht so viele Hannoveraner gesehen, zumindest nicht so viele, die sich wehren. Nils, ich war ja einer von denen, damit war ich hier nicht ganz alleine, aber André gehörte nicht dazu, der den Aufstieg fast schon proklamiert hat. Nach der Hinrunde mit Platz 5 und dem Auftaktspieler gegen Lautern einer guten Chance, oben ranzurücken. Aber fällt mir schwer, ehrlich gesagt, jetzt 8 Wochen später zu sagen, okay, das war alles für die Tonne. Ich kann es nicht erklären, was da passiert ist. Was ist denn da bitte passiert mit dieser Mannschaft? Was ist in der Winterpause passiert, dass das heute in so eine Nichtleistung mündet?
Ich will das, glaube ich, auf 2 Ebenen beantworten. Ich bin ja in der luxuriösen Position, auch in der Saisonvorbereitungsfolge gewesen zu sein. Und ich habe ja damals schon gesagt, dass ich gewisse Transfers, gewisse Sachen nicht verstehe, weil aus meiner Sicht klare Bedürfnisse im Kader nicht bedient wurden bei den Transfers. Und ich habe ja die Sturmspitze da besonders hervorgehoben, glaube ich, seinerzeit. Und das haben wir auch heute wieder gesehen. Ich glaube, wir haben in der Hinrunde gesehen, dass sehr viele Spieler sehr stark gespielt haben, auch über, vielleicht sogar zum Teil über dem, was sie können. Und da sind wir jetzt eben drin, dass wir merken, dass wenn gewisse Spieler nicht funktionieren, es in diesem Kader nicht passt. So, da kann man einzelne Namen rausnehmen. Einige Namen funktionieren auch gar nicht. Da werde ich sicherlich nachher noch eine Chance haben, die zu benennen.
Du kannst jetzt schon sagen, also hau doch raus. Also worauf willst du warten? Komm,
ja, mach ich sage es ganz ehrlich, Hendrik Weidand wurde von Stefan Leitl als der Spieler, der das Derby am meisten fühlt, herausgestellt, wurde gesagt, das ist der Spieler, den wir brauchen, der hat der hat die Mentalität dafür. Ich muss ehrlich sagen, so wie der heute gespielt hat, hat er Stefan Leitl auf dem Platz verraten. Und zwar nichts anderes. Jede Ballannahme daneben, jedes Stellungsspiel, jedes Raumverständnis hat nichts mit Profifußball zu tun. Das geht nicht. Der rennt da ins Abseits rein in der einen Situation. Der steht da 3 Meter im Abseits, wo sonst ein Steckpass hinkommen könnte. Aber er ist damit nicht alleine. Also da gibt es genug andere, aber er ist, weil er ja auch von Leitl so rausgehoben wurde, wie gesagt, also Henrik Weidand hat Stefan Leitl heute auf dem Platz verraten, so offen bin ich. Und das ist das Problem, was wir haben. Also wir haben eben das Problem, dass die Spieler, die eine Säule der Mannschaft sein sollten, in der Rückrunde nicht funktionieren. So. Und ich verstehe auch nicht, wenn Teuchert im Kader ist, verstehe ich nicht, warum der erst nach, in der 83. eingewechselt wird und nicht schon früher. Ich verstehe nicht, warum Börner so degradiert wurde vom Trainer. Das, auch das ist ein Thema. Und ich glaube aber eben auch, und das ist das Einzige, was ich dieser Mannschaft, von der ich mich heute emotional wirklich verabschiedet habe, zugutehalten möchte. Das Einzige, was ich für sie streiten lasse, ist natürlich, dass du, wenn du aus diesen Spielen kommst, diese letzten 3-4 Spiele, wo du wirklich auch objektiv falsche VAR-Entscheidungen, ich war ja nicht in Braunschweig, ich habe es in der Klickmühle mir angeguckt, wo heute auch nochmal gesagt wurde, dass die VAR-Entscheidung abseits für das eine Tor, wo Köhn die Flanke gegeben hat, dass die falsch war, dass du mit diese Nackenschläge irgendwann nicht mehr wegstecken kannst. Das gebe ich denen sogar noch zu. Aber das erklärt nicht, warum man so blutleer, kampflos auf dem Platz steht und nicht dagegen hält. Also wir waren heute in allen Belangen die schlechtere Mannschaft und das hängt damit zusammen, dass sehr viele Spieler aus der Form sind, wie gesagt. Aber ich bin auch so weit zu sagen, das hängt auch mit fragwürdigen Entscheidungen des Trainers zusammen.
Ich möchte nur, also du hast so viele Punkte angesprochen, da gehen wir auch auf alle nochmal ein, da hast du auch mit allen recht. Ich wollte nur noch was zu dem Weidand-Verrät Leitl sagen, und zwar, man muss das nochmal ganz kurz auf die ganze Rückrunde sehen. Leitl hat jedem einzelnen Spieler in der Rückrunde eine Möglichkeit in der Startelf gegeben. Jeder einzelne Spieler hat Leitl, ich benutze einfach mal deine Worte, verraten.
Jetzt fang aber, nee, jetzt fang nicht bezahlt. An.
Nein, warte.
Jetzt kommst du wieder außer Henrik Weidand.
Nein, nicht außer Henrik Weidand. Lass mich das mal ausreden. Und Weidand hatte das Glück, dass er, als er seine Chance bekommen hat, das Tor gemacht hat. Und dieses Tor hat ihn so weit übertüncht, beziehungsweise hat das so falsch ins Licht gestellt, dass Leitl, glaube ich, wirklich gedacht hat, das ist der einzige Flock, den ich noch habe. Und dass ein Trainer so eine Fehlentscheidung macht vor so einem Spiel gegen Braunschweig. Nils, ich stimme dir da komplett zu. Das geht überhaupt nicht. Nur weil der Stürmer, dessen Aufgabe ist es ja, Tore zu machen, einmal ein Tor geschossen hat, ja, worüber mich auch gefreut habe, war ein schönes Tor. Aber das reicht doch nicht, um dann zu sagen, der wird uns gegen Braunschweig quasi mit 3 Buden da das Derby zusammenschießen. Das ist doch Mist. Und jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn der Plan von Leitl, die ganze Rückrunde, aber insbesondere im Spiel gegen Braunschweig gewesen? Leitl, ja, du sagst, wurde verraten, gebe ich, aber also, es tut mir leid, Leitl ist für mich im Moment gefühlt komplett durch. Keiner scheint was auf ihn zu geben, keiner scheint was umzusetzen, keiner scheint für ihn zu brennen. Obwohl ja alle behaupten, ach, der ist ja so nett. Ey, ganz ehrlich, ich bin verzweifelt. Ich bin verzweifelt, auf Henrik Weidand seine Hoffnung zu stützen.
Ich wollte zum Thema Blutleer noch kurz einsteigen, weil wir haben jetzt die ganze Zeit, ja, und die Formkurve und, ne, und wie sieht das aus? Ich hatte vorhin schon mal geschrieben, dass ja auch im Hinspiel jetzt die Derby-Leistung jetzt nicht wirklich pralle war. Ich meine, da haben wir auch hinten gelegen, dann haben wir da mit ein bisschen Zufall noch den Ausgleich gemacht, aber berauschend war das ja auch nicht. Und ich meine, da war ja die Leistung auch nicht berauschend. Da kamen wir aus dieser 4 Siege in Folgeserie. Also man kann das jetzt nicht alleine davon abhängig machen, dass jetzt die Rückrunde, gut, hängt auch damit zusammen, aber dass es jetzt nicht daran liegt, es ist jetzt rein die Formkrise und dann war das Selbstvertrauen weg und dann konnten wir uns noch nicht mal fürs Derby aufrappeln, weil wir kamen letztes Mal aus einem gut, relativ glücklichen, aber einem doch verdienten 1-0 aus Rostock. Davor hatten wir Fürth besiegt, davor haben wir Magdeburg hergespielt. Also da waren wir richtig in Fahrt und da sind wir dann auch in das Derby mehr gestolpert und das war zu Hause und es war ausverkauft und das war noch eine ganz andere Sache. Also entweder ist es dann tatsächlich das, was der Trainer da in der Kabine in der Woche vorher ansagt, weil da hatten wir ja auch irgendwie volle Kapelle zur Verfügung. Ich glaube, in der Hinrunde hatten wir noch keine großen irgendwie Verletzungen oder Krankheiten oder irgendwas, was da an Ausfällen war. Da stimmte die Formkurve und trotzdem hat es nicht auf den Platz geklappt. So.
Ne? Ich will da ganz kurz Ansgar unterstützen in dem Argument, weil wir haben 180 Minuten Derby in dieser Saison gehabt und wir haben davon vernünftig gespielt, die Zeit nach dem 1-0, was wir bekommen haben im Hinspiel. gefühlt haben wir von 180 Minuten Derby 150 Minuten lang einen Rotz zusammengespielt. Und das muss erklärt werden. Das muss der Trainer erklären, das muss die Mannschaft erklären. Da reicht es auch nicht, wenn sie sagen, oh, am Zaun, oh, wir wollen das ja auch nicht oder so. Wir haben in zwei Derby-Spielen waren wir jeweils, das muss man mal ganz ehrlich sagen, und das tut mir weh, es so zu beschreiben, wir waren jeweils in der Gesamtabrechnung im ersten Spiel, heute sowieso, die schlechtere Mannschaft. Wir haben heute zu Recht verloren. Braunschweig war uns in jedem Moment eines Spiels überlegen. Das war unfassbar, was ich da gesehen habe. Und das kann nicht mehr unkommentiert bleiben.
Aber Nils, dann eine Frage dazu. Also ich gebe dir recht, aber eine Frage dazu. Wann waren wir das letzte Mal überlegen und gegen wen? Und dann die Anschlussfrage, und warum sollte uns das dann also überraschen, dass wir es gegen Braunschweig nicht sind? Erinnerst du dich an das letzte Spiel, wo wir überlegen waren?
Wir haben gute Spiele gemacht. Man muss auch nicht bei jedem Spiel überlegen sein oder so. Aber wenn ich mir jetzt
mal eins wäre doch schön.
Ja, aber wenn ich mir jetzt die Rückrunde angucke, André, ich glaube, jetzt haben wir nächstes Spiel, in zwei Wochen ist Sandhausen. Wir haben dann die untere Tabellenhälfte durch. Und da gehen wir mit momentan 3 Punkten oder 2 Punkten raus. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es ist.
Und die haben auch noch glücklich geholt. Die haben auch noch glücklich geholt.
Ja gut, ich bin nicht ganz bei dir bei Rostock. Da wurden wir eben auch wirklich, da wurden uns Sachen auch abgepfiffen oder zurückgepfiffen. Das hätten wir gewinnen können, glaube ich, wenn eben der VAR da mit Herrn Winkmann nicht so seinen Spaß gehabt hätte. Aber wir haben in der zweiten Hälfte der Rückrunde, spielen wir gegen die obere Hälfte der Tabelle. Und da sind Hamburg dabei, Darmstadt, St. Pauli inzwischen auch, die wir Sorgen bereiten, Heidenheim und so.
Ja, wobei, und St. Pauli hatten wir schon gehabt, da haben wir schon 2-0 verloren.
Aber wir spielen hauptsächlich gegen den oberen Bereich der Tabelle. Und mir fehlt momentan die Fantasie, wie wir gegen diese Mannschaften, auch wenn wir gegen bessere Mannschaften meistens ganz gut aussehen, wie wir da Punkte holen wollen. Und das ist das Problem. Mir geht es gar nicht darum, was du gefragt hast, wann wir das letzte Mal eine Mannschaft dominiert haben. Das ist mir egal. Ich muss nicht jede Mannschaft dominieren. Ich nehme auch dreckige Siege. Aber mir fehlt momentan die Fantasie, dass wir auch mal einen dreckigen Sieg gegen so eine Mannschaft holen könnten, weil wir auch nichts kreieren.
Dann sind wir wieder an dem Punkt, wenn wir sagen, wir spielen gegen die Mannschaft von oben, wo man dann sagt, ach ja, gut, dann kann man ja dann ne, wieder auf Konter und so. Und dann sind wir aber zu 96% von der Spielidee weg, mit der Stefan Leitl hier präsentiert wurde Anfang der Saison, nämlich mit Ballbesitz, Fußball und Spiele dominieren und Viererkette, Raute, schön spielen und nicht um Ach und Krach lange Bälle schieß mich tot, sondern dann sind wir wirklich wieder zurück bei Kocak-Ball.
Ja, aber wie kommt denn das? Also ich meine, Leitl wurde ja so angekündigt. Leitl hat es ja auch versucht in den ersten Spielen, dann festgestellt, das funktioniert nicht. Nach den ersten Spielen umgebaut, dann aber trotzdem noch auf Ballbesitzfußball gesetzt. Und aber seit dem 1:3 gegen Kaiserslautern im Heimspiel, dass diesen Pfad immer mehr verlassen. Also Ansgar, was machen wir denn damit? Ist es dann einfach eine ja, logische Konsequenz zu sagen, okay, wenn der Trainer sein Muster so verlässt und es fast schon verzweifelt wirkt, was er da jede Woche macht, ist es dann nicht doch mal Zeit, über den Trainer zu sprechen?
Jetzt bist du einen Schritt zu schnell, aber ich bin auf jeden Fall erstmal da, wo ich sage, der Trainer, er könnte ja auch sagen, ich bleibe bei Gedeih und Verderb bei meinem Konzept, weil ich daran glaube, dass dieses System das Gute ist. Ich glaube, in der Antrittspressekonferenz hieß es ja auch mal, Raute wird in der ganzen Akademie durchexerziert. Dann kam Stendl und hat da sein 4-3-3 aufgebaut und funktioniert ja auch super für die U23. Alles gut, aber dann hat Leitl ja selber auch umgebaut und hab ich mich gefragt, spielen wir jetzt auch Fünferkette in der B-Jugend, aber das ist ja ganz anders dahingestellt. Dann hat der Trainer irgendwann gesagt, naja, die Spieler sind aber auch nicht gut genug, dass ich hier so spielen kann, wie ich will, weil es wurde ja offensichtlich damals im Winter, ist auch eine ganz tolle Blackbox, dieses Wintertrainingslager oder was auch immer da in dieser langen Winterpause passiert ist, scheint ja so komplett der Neckbreaker für irgendwas gewesen zu sein. Auch da wurde ja im Winter nochmal probiert, die Viererkette einzustudieren, dann hieß es, klappt nicht, dann haben wir doch wieder Dreierkette gespielt, jetzt spielen wir doch wieder Viererkette. Irgendwo da ist er komplett von seinen Tugenden abgekommen. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Magdeburg, wo er vor dem Spiel gefragt wird, naja, aber der Herr Titz, der spielt da super krass, ob mit seinen limitierten Mitteln immer von hinten raus. ja, sagt er ja, gut, das ist seine Entscheidung, aber bei uns muss man erstmal wieder über die Grundtugenden kommen. Was haben wir gespielt? 90 Minuten Langhafer gegen Magdeburg und die haben sich von hinten rauskombiniert, haben uns an die Wand gespielt. So. Es sind halt zwei unterschiedliche Konzepte, wie man so umgeht in einer schwierigen Situation. Ich glaube, Magdeburg steht jetzt nicht deutlich schlechter da als wir aktuell in der Tabelle, als Aufsteiger. Ja, gut, was heißt das? 3 Punkte im Momentan hinter uns. Das sehe ich jetzt nicht als so super viel an. Und ich weiß halt nicht, ich glaube, in der Presse wurde immer geschrieben, ja, normalerweise wird die Trainerfrage längst schon gestellt worden sein, aber jetzt hatten wir die VAR-Entscheidung. Ich glaube, die wird aus genau einem Grund nicht gestellt und die heißt 500.000 Euro Ablöse im bezahlt und wir sind schon im Winter vor seiner Klauselgeschichte auf ihn zugegangen und das war zu 1000% der Trainer, den Markus Mann haben wollte. Punkt.
So,
und wenn Markus Mann sagt...
Lass mich da mal rein. Lass mich da mal bei Markus Mann rein. Das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt für mich. Es gibt jetzt ja nur 2 Möglichkeiten. Tobi hat das ja so ein bisschen versucht rauszukitzeln bei dir und du hast das ja relativ sachlich neutral wunderbar dargestellt. Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder der Trainer ist nicht der Richtige für die Mannschaft, wenn wir uns mal rein die Erfolge angucken, die auf dem Platz sind. Punkte. Ich bin bei Nils, ich will gar nicht sagen, wir müssen alle dominieren, aber die Punkte sind nun mal die Währung, mit der wir rechnen und die können wir uns alle angucken. Also entweder der Trainer ist nicht der Richtige für die Mannschaft oder die Mannschaft ist nicht der Richtige für den Trainer. Entweder wir müssen ganz dringend eine Personaldiskussion über Leitl führen oder wir müssen ganz dringend eine Personaldiskussion über Markus Mann führen. Beide sind aber sakrosant in Hannover. Beide werden so dargestellt als das größte Team aller Zeiten, was wir jemals hatten. Und dann haben wir natürlich ein Problem. Bei wem soll man dann denn die Schuld in Anführungszeichen für die mangelnden Ergebnisse in die Schuhe schieben? Jetzt haben wir es mal ein paar Wochen versucht mit dem Schiedsrichter und dem VAR. Der Rasen war auch zwischenzeitlich, meine ich, in Ordnung. Tritra, tralala, die Form. Aber irgendwann sind die Ausreden aufgebraucht und dann gucken wir auf die Tabelle und dann müssen wir uns ein wenig wir steigen nicht ab, aber wir sind nur noch 6 Punkte vom Relegationsplatz.
Ist das so?
Und das, André, und das muss so? Ich sagen, ja, wir steigen nicht ab.
Warte, glaubst du da wirklich dran? Also, die Mannschaft ist jetzt...
Wenn mir jetzt da auch noch der Glaube fehlen sollte, ja Leute, was dann denn noch? Also...
Aber Nils hat es doch skizziert. Also wir haben jetzt noch Sandhausen nach der Länderspielpause. Das muss natürlich ein Sieg werden, genauso
ja, aber auch schon. Jetzt Sandhausen ist ja der entscheidende Punkt. Jede vernünftige Mannschaft mit einer vernünftigen Führung würde Folgendes machen. Die hätten Herrn Leitl, vielleicht haben wir es ja auch gemacht, weiß ich nicht, wir werden sehen. Die hätten Herrn Leitl vor 2-3 Wochen deutlich gesagt, pass mal auf, mein Freund, du spielst gegen alle Grützenteams dieser Liga. Wenn gegen Braunschweig nicht 4 Punkte auf dem Konto stehen, oder 6, je nachdem, ja, dann müssen wir uns leider von dir trennen. Sieh bitte zu. Und dann hätte man im Hintergrund, nicht gegen den Trainer, aber im Hintergrund hätte man sich überlegt, was ist denn im Worst Case die Niederlage gegen Braunschweig, weil sie A, für die Fans ein unfassbar wichtiges Signal ist, aber B, eben auch aufgrund der Punkte und den Rest der Saison entscheidend wichtig ist. Weil jetzt hast du nochmal die Länderspielpause und dann spielst du gegen den Tabellenletzten. Das heißt, wenn du jetzt einen Trainer hättest, mit dem du sagst, okay, den gebe ich für den Rest der Saison oder vielleicht sogar länger, die Chance, hat er jetzt die Möglichkeit, 2 Wochen auf die Mannschaft einzuwirken und dann gegen Sandhausen den vermeintlich einfachsten Gegner zu Hause vor der Brust zu haben. Wenn du jetzt mit Leitl weiterwurschtelst, wo soll das hingehen? Angezählt ist er, machen wir uns nichts vor. Das heißt, er wird nie wieder Ruhe in den Laden reinbekommen und selbst wenn er gegen Sandhausen gewinnt, dann kommen halt 2 Niederlagen danach und wir sind am gleichen Punkt. Wir verlieren extrem Zeit. Und ich glaube, das wird uns wie ein Bumerang noch treffen, im Zweifel auch in der nächsten Saison. Die gleiche Scheiße hatten wir mit Kočak auch. Die gleiche Scheiße.
Ja, Kočak war nur ein schlechterer Trainer, möchte ich da mal ergänzen.
Ganz die arrogant. Punkte geben das nicht her.
Die Punkte geben das nicht her, da hast du recht. Ich möchte kurz auf Julian Börner eingehen. Julian Börner hat nämlich am Zaun interessante Sachen gesagt, angesprochen auf die taktische Ausrichtung der Mannschaft. Und weshalb man so gespielt hat, wie man gespielt hat, hat Julian Börner gesagt, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß nicht, was wir spielen sollten. Heißt das also?
Hat er am Zaun gesagt.
Heißt es also, dass, hängt da jetzt gerade jemand, den der Trainer rausgenommen hat, den Trainer hin? Oder heißt das einfach, dass du als Ersatzspieler keinen Anspruch darauf hast, zu erfahren, mit welcher Taktik du da spielst? Nils, du hast den Kopf geschüttelt. Also, was ist das? Ist das von Julian Börner einfach über Nachrede und Nachtreten rote Karte würdig? Oder ist es von Leitl ein Armutszeugnis, dass seine Ersatzspieler gar nicht wissen, was sie machen sollen?
Ich glaube, man darf das dann auch nicht zu hoch hängen. Und ich finde auch ganz ehrlich, auch wenn ich Fan bin und selber wütend bin und auch nicht verstehe, warum Julian Börner da so abgesägt wurde, es steht einem Spieler nicht zu, sowas am Zaun zu sagen. Das muss man einfach sagen. Das ist eine Frage, die, und so offen bin ich jetzt mal, den Charakter eines Spielers in Frage stellt, wenn er seinen Trainer gegenüber Fans so in den Senkel stellt. Vielleicht auch, weil er in der Drucksituation, da wo er am Zaun ist, der Sache selber nicht gewachsen ist.
Ein Gal und Dur müsste dafür die zweite Mannschaft.
Ja, Gal und Dur ist noch ein anderes Problem, eine andere Geschichte. Das gehört sich nicht. So. Ich glaube tatsächlich, dass es schon schwierig ist, das habt ihr ja auch schon angesprochen, dass so ein bisschen die taktische Idee, die Leitl hatte, die ist hier nicht umsetzbar mit dem Kader, das hat er verstanden und jetzt ist auch nicht so klar, was man als nächstes spielen möchte. Was sich herauskristallisiert hat und was auch stabiler war, war die Fünferkette, weil wir gelernt haben, dass Derek Köhn zum Beispiel kein guter Verteidiger ist. Der hat ein sehr gutes Offensivverhalten, ist aber defensiv und auch das hat man heute gesehen, nicht gut, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ich habe auch heute gesehen, wie Sam Roya da oft einmal durch den Strafraum gelaufen ist, um da irgendwelche Lücken zuzumachen. Das ist mit Ron Roberts-Zieler im Übrigen einer der wenigen Spieler, die ich aus der Generalkritik rausnehmen möchte. Beim Roya mit Einschränkung, Ron Roberts-Zieler komplett. Aber, und ich komme darauf nochmal zurück, alles, was gerade passiert, ist das Ergebnis dessen, was viele Leute, unter anderem auch ich, schon vor der Saison gesagt haben. Es wurden viele wichtige Fragen, die der Kader in seiner Zusammenstellung gestellt hat, nicht beantwortet. Wir haben keinen Stürmer. Wir haben Hendrik Weidand, der Regionalliga-Niveau hat. Das zeigt er aus meiner Sicht jetzt auch, was auch in Ordnung ist. Er war nie besser. Und ich werfe ihm auch seinen Vertrag nicht vor, weil ich weiß, sonst gibt es hier auf Twitter, alle meckern mich an, ich würde immer auf Hendrik Weidand gehen. Nein, ich werfe ihm den Vertrag nicht vor, aber er ist eben nicht besser. Und Nicolo Tresoldi kann mit seinen 18 Jahren das Ding auch nicht retten. Das ist eben kein Lionel Messi. Sondern da hat,
und auch, weil er nicht im Kader war.
Das kommt noch dazu bei diesem Spiel.
Also selbst wenn er Messi gewesen wäre, hätte er gegen Braunschweig nichts reißen dürfen.
Das ist richtig, aber grundsätzlich, er könnte es über die Saison gesehen so oder so nicht retten. Das würde ihn auch überfrachten, glaube ich, in den Erwartungen. Und es fehlt eben der Neuner, den wir brauchen. Das habe ich ja schon gesagt, da wurde damals Nielsen geholt. Ob der jetzt in der Gesamtaddition so wichtig für die Mannschaft ist, ich habe meine Zweifel, weil, auch wenn das in diesem Podcast ja nicht gerne gehört wurde, Cedric Teuchert hat mehr Tore und mehr Vorlagen gemacht. Er ist der bessere hängende Stürmer. Und wir haben eben auch der Sechser, wenn Kunze nicht da ist, haben wir da keinen. Ne? Und Kunze ist eben einer, das haben wir heute gesehen, der kommt rein und hat dann das Messer zwischen den Zähnen und holt sich die Gelbe ab. Es sind, und das muss man eben sagen, aber das ist nicht nur Leitl, das ist nicht nur Mann, das ist ein strukturelles Problem in diesem Verein, weil du eben auch kein Budget hast oder kein Budget freigibst. Du kannst eben offene Fragen in diesem Kader, die jeder sieht, nicht mit Transfers beantworten, weil du die Leute nicht holen kannst, weil du die Kohle nicht hast. Du holst dir jeden Sommer irgendwelche ablösefreien Spieler, das ist was als Teil vollkommen in Ordnung ist, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass nur ablösefreie Spieler dafür sorgen, dass dieser Kader besser wird. Und auch unsere Akademie, so sehr ich sie schätze und so schön ich die U23 finde und dass Daniel Stindl da jetzt Erfolg hat, die wurde jahrelang nicht wirklich bewirtschaftet, die wurde jahrelang nicht wirklich beachtet. Und dann wundern wir uns jetzt, dass da keine Spieler hochkommen, die auch Zweitliganiveau haben. Das haben wir über ein Jahrzehnt eben auch selber uns herangezüchtet.
Ja, bedeutet also, dass Leitl eigentlich die ärmste Sau ist?
Nee, er ist nicht die ärmste Sau. Er trifft auch falsche Entscheidungen. Also ich will ihn nicht komplett exkulpieren. Er macht da auch falsche Entscheidungen, auch heute bei der Aufstellung. Ich habe die gesehen und habe mich gefragt, was soll das sein? Er ist nicht komplett schuldlos, aber er ist natürlich genauso wie Markus Mann in der Situation, dass er in einen Zustand hier vorfindet, mit dem jemand verwalten muss. Aber, und das will ich auch klar sagen, der Zustand, so problematisch wie er bei Hannover 96 ist, was Kader angeht, was Strukturen angeht und alles drum und dran, das rechtfertigt nicht, dass man sich von Eintracht Braunschweig in dieser Art und Weise herspielen lässt. Und zwar, wir wurden hergespielt. Die haben uns 90 Minuten lang kämpferisch, bei dem Spiel ist es schwierig zu sagen spielerisch, aber zumindest kämpferisch dominiert. Und das hat nichts mit dem zu tun, was in diesem Kader für Leute rumlaufen, weil wir sind auf jeder Position, Ausnahme Stürmer, besser besetzt als Eintracht Braunschweig.
Aber ich kann der Logik in der Konsequenz nicht folgen. Es tut mir leid, jetzt muss ich nochmal nachhaken. Also, es klingt jetzt ja so ein bisschen, als ob es nicht besser ginge mit dem, was hier in Hannover finanziell möglich ist. Aber ganz ehrlich, vor der Saison hat ein Markus Mann einen Besuschkow gekauft. Da wurde mir erzählt, das ist einer der größten Zweitligaspieler aller Zeiten. Mit dem ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir in der ersten Liga ganz weit vorne mitspielen können. Ein Louis Schaub wurde geholt. Da wurde mir erzählt, oh, der kommt aus der Bundesliga. Der hat auch das Niveau, der ist nur ein Hauch langsam. Ein Maxi Bayer wurde nochmal verlängert oder beziehungsweise nochmal ausgeliehen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Da wurde gesagt, also so ein Juwel, dass der sich nochmal für Hannover entscheidet, wenn das keine Ambitionen sind, ist ja unfassbar, dass Hoffenheim so blöde ist. Und so weiter. Ich könnte dir jetzt noch zwei, drei Namen aufzählen. Die einzigen Spieler, die gekommen sind, von denen ich sage, von denen konnte man nicht mehr erwarten oder die haben sogar vielleicht meine Erwartung übertroffen, sind Spieler wie Leopold zum Beispiel, von dem habe ich mir überhaupt nichts erhofft. Das fand ich schon relativ erstaunlich. Und letztendlich auch vielleicht ein bisschen von den Jugendspielern, die wir ja auch zwischendrin mal dabei hatten, die jetzt aber auch alle schon wieder rausgekegelt worden sind. Also ich will sagen, der Kader und auch übrigens die Gehälter, die wir gezahlt haben, um diese Spieler nach Hannover zu bekommen, ja, sind ja nicht wenig, um das mal vorsichtig zu formulieren. Wir erinnern uns an Kunze und Bielefeld und was die da mit offenen Augen berichtet haben. Also da muss ich sagen, es wurde uns allen vorgegaukelt, da ist mehr möglich und dann erwarte ich auch, dass mehr passiert. Wenn dann am Ende trotzdem nur Platz 9 bei rumspringt und man sieht aber eine gewisse Tendenz, man sieht eine gewisse Hoffnung fürs nächste Jahr, würde ich sagen, okay, aber Stand jetzt, was ist, wir bleiben in der Liga, aber was ist Stand jetzt, die Hoffnung für nächstes Jahr? Bis auf, du hast es gesagt, Zieler und Moroja kannst du im Prinzip alle entlassen. Du willst auch Teuchert behalten, okay, von mir aus geschenkt, aber ansonsten, mit wem willst du denn da vernünftig in die zweite Liga gehen?
Du, ich habe das heute auch auf Twitter geschrieben. Jeder auslaufende Vertrag ist eine Chance für diesen Verein, weil die Spieler es nicht bringen. Bei Besuschkow sehe ich eine aufsteigende Form. Der wird schon wichtiger und auch besser und stabilisierender im Mittelfeld. Louis Schaub ist für mich ein Drama, weil ich gedacht habe, nach dem Tor gegen Magdeburg, dass er jetzt kommt, das war heute gar nichts. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch Zweifel, dass das wiederkommt. Aber man muss eben tatsächlich mal, und das ist das, was nie passiert ist in Hannover, man muss, wenn man mal einen Umbruch machen möchte, einen ernsthaft machen. Und wir haben die Chance, weil jetzt so viele Verträge auslaufen. Und bei Maximilian Bayer...
Nils, das sind nicht so viele. Das sind nicht so viele.
Ja, aber jetzt kurz Maximilian Bayer. Der hätte eben auch ohne VAR letztes Spiel 2 Tore gemacht. Wenn die drin gestanden hätten, natürlich.
Nein. Ohne VAR, nein, das ist Spekulation, ob der die 2 Tore gemacht hätte. Möglicherweise hätte ohne
VAR
der Schiedsrichter ja anders Entschiedung gepfiffen. Nein, ja. Natürlich sind die reingegangen, aber es hilft uns gar nichts. Nee, du machst jetzt einen Fehler, gar nicht böse gemeint, aber du machst jetzt einen Fehler. Du sagst jetzt wieder, wir hatten kein Pech. Gegen Hansa Rostock können die uns noch 2-mal den Ball hinten in den letzten Minuten reinhauen und gewinnen dann völlig zurecht. So, gegen Ingolstadt, wenn der Idiot den Elfmeter nicht verschießt, Gott sei Dank, oder der den in der letzten Minute den Ball
zieht. Ingolstadt hat, ist aber dritte Liga, ne?
Ingolstadt ist dritte Liga, ja. Ich will das gar nicht schönreden. Nur, es ist natürlich so, und so fair bin ich mit dieser Mannschaft, auch wenn ich an der kein gutes Haar mehr lassen werde, dass diese Situation, wie das 1-0, was zurückgepfiffen wurde, noch mehr aber das Tor nach der Flanke von Köhn, was zurückgepfiffen wurde, das macht ja was mit Leuten. Weil du das Gefühl hast, du musst erstmal 4 Tore schießen, damit du überhaupt 1 oder 2 anerkannt bekommst.
Also wenn du gegen Hansa Rostock nicht das Selbstbewusstsein hast und die breite Brust, dass du sagst, wir gewinnen auch, wenn die uns mal ein Abseitstor zurückpfeifen, dann ist Hopfen und Malz verloren. Es ist Hansa Rostock.
Ja, André, aber trotzdem, ich
gestehe, spielt nicht mal Hansi Menschen, Hintersee so schlecht,
ich gestehe diesen Menschen zu, dass das was im Kopf macht. Das sind
ja, wir müssen die auch.
Wenn auch extrem hochbezahlte, ne, ganz kurz. Das sind, wenn auch extrem hochbezahlte Arbeitnehmer. So. Und das macht was mit dir. Das rechtfertigt ja nicht, was an Leistung gekommen ist danach. Oder so. Aber man kann das zumindest verstehen in dem Moment erstmal, dass sich das irgendwie runterzieht. Das rechtfertigt aber nicht, was heute passiert ist, weil jedes Spiel ist ein neues Spiel. Und es wurde eben auch, das muss man auch sagen, vom Verein, vom Trainer, auch vom Sportdirektor, von allen eigentlich, zu Recht auch als das Spiel der Saison herausgerufen oder ausgerufen. Und das hast du heute nicht auf dem Platz gesehen. Das hat kein Spieler auf dem Platz gezeigt, dass die wissen, was dieses Spiel für eine Bedeutung hat.
Nazila und Moroja hatten so ein paar Szenen zu Beginn, wo sie dann auch Dinge geklärt haben und sich gegenseitig gepusht haben, aber beim Rest bin ich ganz bei dir. Nicht ohne Grund wurde am Zaun auch gerufen, außer Zila könnt ihr alle gehen. Das kennen wir noch, wir, die Gnade der frühen Geburt haben, mit außer Sievers könnt ihr alle gehen. Also das ist, es wiederholt sich hier auch in Hannover augenscheinlich.
Und da wurde Carsten Linke unrecht getan seinerzeit.
Da wurde Carsten Linke sehr unrecht getan, das stimmt. Und André, du sagst, es ist nur Hansa Rostock gewesen. Ja, aber wir sind auch nur Hannover 96, so schmerzlich das gerade ist. Aber wer sind wir denn gerade? Wir sind rückrundenschlechteste Mannschaft. Wir haben noch keinen Sieg in 2023. Also wer sind wir denn? Und was, wie präsentieren wir uns denn gerade? Wir präsentieren uns gerade wie ein Absteiger. Sagen wir es doch mal so deutlich, wie es ist. Nee,
schlimmer. Schlimmer. Ich sag dir nämlich
vor. Du kannst ja nicht. Was heißt denn schlimmer? Was ist denn schlimmer?
Ja, pass auf. Hör zu. Ich sag dir jetzt eine Zahl und dann dachte, ach was. Am 17. Spieltag, also am letzten Spieltag der Hinrunde, hatten wir auf dem Habenkonto 28 Punkte. Der FC St. Pauli war 15. Also der war genau über dem Relegationsstrich, hatte 17 Punkte. Jetzt bin ich in Mathematik nicht so gut, aber ich würde mal sagen, das sind 11 Punkte Vorsprung, die wir hatten. 11 Punkte Vorsprung auf St. Pauli. Heute, nach dem 25. Spieltag, hat St. Pauli 41 Punkte. Wir haben 31 Punkte. Die haben 10 Punkte mehr als wir. Das heißt, sie haben 21 Punkte. 21 Punkte quasi mehr als wir in der Rückrunde. Freunde, ganz ehrlich, das geht nicht. Egal, was die für einen Lauf haben und egal, ob St. Pauli auch ein paar gute Kicker hat und egal, ob die in der Hinrunde schlechter standen, als sie hätten sein müssen, das ist doch ein Witz. Es tut mir leid, das ist ein Witz. Und wir können nur froh sein, dass wir ein paar Unentschieden geholt haben, gegen die unter uns stehen, weil sonst wäre die Gap nach unten auch nochmal viel, viel kürzer. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kouvades, nur anders als Nils, stelle ich die Trainer und oder die Sportdirektorenfrage oder wie auch immer der bei uns heißt, der Herr Markus Mann, denn die sind verantwortlich. Die Mannschaft ist die Mannschaft. Ob die gut ist oder schlecht ist, ja klar, ärgert mich das auch, wenn die mies sind. Aber die sind verantwortlich. Die haben uns eine andere Expectation gegeben und die zahlen nicht das aus, was sie uns quasi. Also ich sag mal so, im Bankenbusiness wäre das ja schon fast Betrug, was die da machen. Das ist ja schon fast Schneeballsystem. Da locken die uns alle immer hin und sagen, hier, das wird. Und dann am Ende Hosen runter und keiner kriegt was ausgezahlt. Also es ist eine Katastrophe. Und ich sehe nicht, wo der Turnaround herkommen soll. Ich sehe es nicht mit dem Personal.
Ich finde gut, dass André gerade den Bogen geschlagen hat, weil Thema St. Pauli und nach dem Motto, was spielt denn St. Pauli für eine Rückserie und kann Hannover nicht auch St. Pauli sein? Ich glaube, dieses Thema ist in diesem Podcast auch schon irgendwie 2-3 Jahre alt. Ich glaube, das haben wir bei einer Kocak-Rückrunde und bei einer Zimbo- und Dabro-Rückrunde schon mal gehabt. Aber dann hast du auch das Thema zurückgedreht auf Mann und Leitl und Thema Kaderplan, wo wir ganz am Anfang oder vorhin schon mal waren. Ich erinnere mich noch an den Sommer und ich meine, das Leitl dann Mitte der Saison sagt, ich möchte neue Spieler oder das reicht nicht. Ich war davon ausgegangen, dass Mann und Leitl als Duo sich zusammen die Spieler gesucht haben und auch überzeugt davon waren, zumindest wurde das ja oder wird ja immer so präsentiert, meist, außer es sind irgendwelche ganz verqueren Jugendspieler, war damals immer nur Zuber, weil Kocak nicht Bock hatte, aber ich meine, bei Mann und Leitl war es ja jetzt diese Saison sehr immer souverän, beide haben die Spieler präsentiert, waren beide von den Qualitäten immer super überzeugt. Und was ja auch dazu kommt, wir waren ja dieses Jahr super früh. Was haben wir Anfang Mai schon vor dem letzten Spieltag 4, 5, 9?
Dezember. Leitl sagt, ja, er kommt, dann haben wir noch mit
Leitl
Strafe zahlen müssen.
Leitl.
Seit Dezember wissen wir, dass der kommt und da hätten die schon anfangen können und wir haben schon gejubelt.
André, so viel Zeit im Voraus. Ja, aber André, wir haben doch vor dem letzten Spieltag da schon den Besuschkow verkündet und den Kunze verkündet.
Ich bin ganz bei dir.
Wir waren ja so super früh und das war so der Traum und die Hirnrunde hat dem ja auch recht gegeben, aber vor ein paar Wochen hat Steffen Baumgart, man kann über ihn im Gesamt halten, was man möchte, er hat ein längeres Interview mit der dpa gegeben, in dem der Satz fiel, ich bin Trainer. Mein Job ist es, die Spieler besser zu machen. Wer bin ich hier zu fordern? Ich brauche bessere Spieler. Das ist mein Job. Wenn ich hier die Spieler hingestellt kriege, ist das mein Job, dass die Spieler, die hier sind, ihr Potenzial abrufen, dass ich ihr Potenzial erweitere, dass die da sind. Jetzt stehen wir hier und wir sagen, naja, aber 8 von 11 Spielern haben keine Form. Ja, was ist das denn? So, also das kann Zufall sein, aber dann stelle ich nicht die 8 Leute ohne Form auf. Weil da muss es ja andere geben, die besser sind.
Nee, und die gibt es nämlich aber in wichtigen Stellen nicht. Ich zitiere gerne André, der das seit Jahren propagiert. Wir brauchen einen Stürmer, der 15 Tore macht. Wir sitzen hier am 25. Spieltag oder was es ist und haben ein Stürmertor. Das hat Hendrik Weidert, oder zwei sind es, glaube ich, inzwischen. Für, noch ein anderes hat er gemacht. Tresoldi und Weidand haben zwei Tore geschossen, beide von Weidand.
Du vergisst jetzt aber Teuchert, ne?
Teuchert ist aber keine Sturmspitze, das ist kein Neuner. Der ist eingeplant als hängende Spitze oder als Außenstürmer. Wir haben, Teuchert ist kein klassischer Neuner. Das ist genauso wie Nielsen, das ist genauso wie Bayer, wie Mumulu und wie sie alle heißen. Wir haben keinen Sturm, keinen funktionierenden. Und damit ist man in diese Saison gegangen. Und das ist, da gebe ich Ansgar recht, das muss man Leitl und Mann vorwerfen. Und ich bleibe dabei, wie kann man Harvard Nielsen verpflichten, der sicherlich nicht für einen Apfel und ein Ei hier spielen wird, was ich auch schon vor der Saison gesagt habe, und dafür aufgeben, einen vernünftigen Stürmer zu holen, weil die, es war ja damals in Medien, entweder mit Hrgota oder Nielsen, einen von beiden, beide geben wir euch auf keinen Fall. So. Ne? Und so ein Hrgota würde, glaube ich, bei uns auf der 9 gerade gar nicht schlecht aussehen, weil die Spieler drumherum auch nicht so schlecht sind. Wir sehen ja auch bei Werder Bremen, Marvin Dux, der hier eine Scorerquote von 0,5 pro Spiel hatte, wenn man Vorlagen und Tore zusammennimmt, was der in Bremen macht, wenn der Spieler hat drumherum, mit dem man zusammenspielen kann. Und das ist natürlich eine Entscheidung, und das hat Leitl und Mann, die haben das eben so entschieden, die man den beiden vorwerfen muss, dass man mit Weidand und Tresoldi in diese Saison geht und sich damit die Option wegnimmt, dass man einen Stürmer hat, der Spiele entscheidet. Weil alle anderen Mannschaften haben diesen Stürmer. Alle. Und zwar auch sogar die im, auf dem Abschiedsrang stehen. Und wir haben sie nicht. Und dafür hat man sich eben Nielsen geholt. Der wurde groß gefeiert in der Hinrunde. Der bringt nichts mehr. Der rennt mit ordentlich Einstellung über den Platz, aber der bringt gar nichts mehr. So. Und das ist natürlich eine Sache, die muss man den beiden vorwerfen. Und da muss man natürlich auch eine Frage stellen oder muss sich erklären lassen, und das muss auch öffentlich erklärt werden, warum hat man so entschieden zu sagen, wir nehmen lieber noch eine hängende Spitze, anstatt dass wir uns einen vernünftigen Stürmer holen. Und wie gesagt, der Stürmer war im Gespräch.
Ich meine mich, ja genau, ich meine mich da nämlich auch anders zu erinnern. Ich meine mich zu erinnern, also diese Hrgota und Nielsen-Geschichte war ja von Greuther Fürth sozusagen abgeblasen. Also die haben ja gesagt, ein und nicht beide. So, okay. Aber ich meine mich schon so zu erinnern, dass wir Nielsen sehr relativ früh eingetütet haben und wir alle davon ausgegangen sind, es kommt eben noch ein Neuner, hast du ihn genannt. Also den,
Nielsen war in dem Sinne ja auch einfach, dass sein Vertrag auslief und wir den ja auch ablösefrei genau. mitnehmen konnten, weil er gesagt hat, ich gehe dahin, wo Leitl ist. Punkt.
Genau, genau. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist enttäuschend, dass dann kein Spieler geholt worden ist. Und dann möchte ich nochmal, das hat Ansgar rausgearbeitet, den zeitlichen Aspekt sagen. Leitl war ja im Dezember, im Januar fix sozusagen. Das heißt, ab da hätte man ja schon mal auf den Markt gucken können oder bei Kicker im Sonderheft oder keine Ahnung wo und mal schauen können, welche Stürmer gibt es eigentlich und hätte mal alle anrufen können, ob die nicht Lust haben. Warum, wieso, weshalb, ob es am Geld liegt, ob Hannover ein unsicherer Standort ist oder unattraktiv, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Aber genau wie du sagst, das haben die beiden zu verantworten. Und wäre es gut gegangen in der Saison, müssten wir darüber nicht diskutieren, wenn wir alle Hurra schreien. Ist aber nicht gut gegangen, ist ganz und gar nicht gut gegangen. Und vor allem, es kann noch viel, viel schlechter gehen und ich sehe überhaupt keine Entwicklung fürs nächste Jahr. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum nicht Terodde himself, aber warum so einer wie Terodde dann zu 96 kommen sollte. Da fehlt mir komplett die Fantasie. Und auch nochmal ganz deutlich gesagt, die Liga wird im nächsten Jahr nicht einfacher für Hannover 96. Im Gegenteil, wir erfahren ja jetzt schon, dass es noch weniger Geld zur Verfügung geben wird für den Profikader, dass noch mehr eingespart werden muss. Geld schießt keine Tore, aber kein Geld schießt auch keine Tore. Und ich bin wirklich, ich bin konsterniert. Ich bin auch davon ausgegangen, dass wir jetzt ein bisschen Kontinuität reinbringen, dass man Leitl auch mehr Zeit geben, dass der seinen Weg findet, dass das ein guter ist. Ich habe mich da auch von euch und von meiner Twitter-Bubble da wohl offensichtlich ein bisschen blenden lassen. Ich hatte auch wirklich Hoffnung. Aber ich sehe, ich möchte das nochmal ganz deutlich sagen, das Projekt Hannover 96 mit Leitl und oder Mann ist heute gescheitert. Und ich sehe nicht, wie man das wieder kitten kann.
Aber ist das, scheitert hier nicht einfach jedes Projekt in den letzten Jahren? Also ist es nicht so, dass es völlig egal ist, wen wir hier hinsetzen? Wir hatten ja Trainer, wir hatten Sportdirektoren, wir hatten Erfolg, wir hatten Misserfolg und wir hatten eins nie und das war nie Kontinuität. Es war hier ein stetes Kommen und Gehen, weil es irgendwie nie möglich war, in Hannover etwas aufzubauen, was nachhaltig auch Bestand hat. Das heißt, müssen wir nicht, und ich glaube, das ist ja fast schon eine rhetorische Frage, aber müssen wir nicht einfach mal sagen, es muss jetzt auch mal die Ära Kind enden. Mit Martin Kind wird das hier nichts mehr geben, auf dem man aufbauen kann, wird es hier nichts mehr geben, mit dem man zufrieden sein kann, wird es hier nichts mehr geben, das Erfolg verspricht. Also müssen wir nicht einfach mal sagen.
Ja, hast du recht, Tobi. Aber, aber ob du recht hast oder nicht, spielt keine Rolle, weil A, wir es an dem Punkt nicht ändern können, aber viel entscheidender ist ja, Kind ist...
Braunschweig ist eine schöne Stadt, hat er heute gesagt. Da kriege ich wirklich die Pest.
Ich war mein ganzes Leben da noch nie, von daher glaube ich das auch nicht. Ja. Ich habe nur schöne Städte gesehen und da war ich noch nie, kann also nicht schön sein. Aber der Punkt ist, ganz entscheidender Punkt, was du gerade sagst, ist, das mit Kind ist völlig in Ordnung, aber es ist eine ganz andere Diskussion. Leitl hat in dieser Saison die Chance gehabt, einen Umbruch zu machen, beziehungsweise eine neue Philosophie zu machen. Er hatte die jungen Spieler auf dem Platz. Wir hatten Zeiten, da liefen Foti darum, da liefen Leopold darum, da liefen Bayer darum, da liefen Tresoldi darum. So, und er hat das ohne Not in einer relativ erfolgreichen Phase wieder abgebrochen. Um das mal ganz klar zu sagen. Wir hatten mit RMB hinten jemanden, der gespielt hat. Auf einmal war die Rückrunde und der hat kein einziges Spiel mehr gemacht und das einzige Spiel, was er gemacht hat, hat er katastrophal gespielt. Also sprich, der Trainer selber, der jetzt sozusagen geschützt wird mit dem Argument von, wir müssen ihm Zeit geben und Kontinuität, hat seinen eigenen jungen Spielern, die er ins Feuer geworfen hat, diese Kontinuität nicht gegeben. Er hat Besuschkow, Schaub und alle anderen nach den ersten Spielen quasi mehr oder weniger aussortiert und hat auf die jungen Wilden gesetzt. Und die haben das gar nicht schlecht gemacht. Die haben es auch nicht hurra großartig gemacht, aber sie haben es nicht schlecht gemacht. Zumindest mal nicht schlechter als sie davor. Und denen hat er das Vertrauen wieder entzogen. Ganz ehrlich, wenn du Foti wärst, wo ist deine Motivation? Wo soll die herkommen? Wenn du Leopold wärst.
Ja, ist ja richtig. Ist ja richtig. Also das heißt, müssen wir jetzt sagen, André, aus seiner Sicht, ist das Experiment Leitl also damit gescheitert? Also ich bleibe trotzdem dabei, es ist egal, wenn wir hier hinsetzen, hier wird jeder scheitern, solange Martin Kind da ist. Aber gut, das lässt sich nun mal nicht ändern. Ich wollte es nur trotzdem nochmal sagen. Also André, ist für dich das Projekt Leitl damit gescheitert? Müssen wir also dann doch sagen, die zwei Wochen jetzt zu nutzen, so wie du es vorhin gesagt hast? Wir haben mit zwei Wochen Zeit, danach kommt der vermeintlich leichteste Gegner. Also, wenn handeln, dann jetzt.
Also, wir werden nicht handeln und wir werden es auch nicht nutzen, aber ja, es wäre richtig. Und zwar nicht aus dem Ergebnis Braunschweig heraus, weil mir Braunschweig so viel bedeutet, sondern weil Stand heute mir völlig klar ist, mit Leitl als Trainer und dem Konstrukt, so wie es gerade ist, werden wir im nächsten Jahr nicht signifikant besser sein. Im Gegenteil, wir werden vielleicht sogar noch schlechter sein. Und das ist ein Problem, denn Leitl hat ein Versprechen mitgebracht. Ob das jemals ausgesprochen wurde oder nicht, das Versprechen war, oben ran und dann nach oben aufsteigen. Und dieses Versprechen ist spätestens, eigentlich mehr oder weniger seit 2-3 Spielen, aber ist spätestens heute gestorben. Mit Leitl werden wir nicht aufsteigen. Dementsprechend wäre es konsequent, jetzt zu sagen, das Projekt ist beendet. Wir nehmen jemand anders und dem anderen geben wir aber die Chance, dass uns auch mal Platz 11 reicht.
Okay. Ansgar, wie siehst du es?
Naja, zum einen diese Jungspielergeschichte. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie die Hinrunde damit verbracht, dass wir gesagt haben, wir sind wieder eine Adresse für junge Spieler, die hier sehen, dass sie Einsatzzeiten bekommen und im Derby, weiß ich nicht, da war halt keiner mehr davon da. So außer Maxi Bayer und der wird sehr, sehr sicher nicht bei uns spielen. Also selbst wenn Hoffenheim absteigt, glaube ich nicht, dass wir ihn uns werden leisten können, da gerade erst seinen Vertrag verlängert hat. Also wenn wir wirklich das Gehalt zahlen müssten. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwas passieren wird. Wie gesagt, Sandhausen kommt. Sandhausen ist ja, meine kleine Nebentätigkeit. Das ist ja Hannover 2 quasi, auch wenn da die Hälfte gerade gar nicht mehr im Kader steht. Aber ein Frank Evina trifft ja momentan. Schöne Grüße. Ich weiß halt auch nicht, inwieweit das was bringt. Weil wenn man den Leitl jetzt wirklich los wird, wer soll es denn machen? Also wir haben ja offiziell einen U23 und U19-Trainer, die beide von Martin Kind gesagt bekommen haben, das ist schön, dass wir sie haben, weil die beiden haben keine Ambition oder sie haben keine Ambition zu haben. Also von daher haben die ja gar nicht im Kopf, jemals wieder Profitrainer in der ersten Mannschaft zu werden. Natürlich würde in Zweifel ein Stendl anspringen und dann wäre das wieder die Feel-Good-Story und dann werden wir vermutlich Neunter und dann schauen wir mal, was passiert. Andererseits musst du dann auch Stefan Leitl noch weiter bis 2025 mitbezahlen. Und ich glaube auch nicht, dass Stefan Leitl besonders wenig Geld verdienen wird bei uns, wenn man schon mal eine halbe Million hingelegt hat, um ihn aus Fürth rauszuholen. Und wenn man nicht den Daniel Stendl nimmt für ein halbes Jahr oder für ein Vierteljahr, dann sind wir wieder bei dem Trainerkarussell der unseligen zweiten Liga, von der wir uns eigentlich verabschiedet hatten, weil wir den Leitl genommen hatten, der, wenn auch nicht nachhaltig, ein Aufstiegstrainer aus der zweiten Liga war. Und ich glaube, die Hoffnung besteht ja nicht darin, einfach nur mal aufzusteigen. Weil Fahrstuhlmannschaft will man nie sein, weil es nicht nachhaltig ist und dir im Zweifel mehr Geld aus der Tasche zieht, als es dir jemals das eine Jahr oben einbringen wird. Sondern wenn du aufsteigen willst, willst du ja auch nachhaltig aufsteigen. Und das sehe ich noch nicht. Andererseits hat auch ein Markus Mann jetzt irgendwie bis, weiß ich nicht, 2000, weiß ich nicht, Klimaneutralität unterschrieben. Der so eine Ewigkeitsweise, 27 oder was, hat der einen Vertrag gekriegt und keine Ausstiegsklausel, weil ich, das ist hier mein Ding, mein Projekt. Ich
wurde aber auch bejubelt, Ansgar, ne? Wurde natürlich auch von den Fans bejubelt. Und ich habe mich nur gefragt, wie kriegen wir den wieder weg, wenn wir müssen?
Du, ja. Das sieht man immer ja später, André. Von daher, es wird Markus Manns Projekt bleiben, Hannover 96. Und ich bleibe dabei, dass er auch an Leitl festhalten wird. Außer wir rutschen zwei Spieltage vor Ende Donau auf Platz 16. Und dann wird Ende der Saison Kassensturz gemacht. Und mal schauen, wie wir aus manchen Verträgen wieder rauskommen oder wer jemand noch haben will. So viele Verträge laufen ja 2023 nicht aus. Ich weiß nicht, ich glaube, diese Burner-Klausel waren nur Startelf-Einsätze. Ne? Das heißt, das zählt heute nicht mit. Von daher ist der ja auch noch offen.
Bin ich habe aber eine Lösung.
Bin da übrigens komplett bei Nils. Habe keine Ahnung, warum der jetzt... Ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob sich die anderen Innenverteidiger bei Hannover 96 mit Ruhm bekleckert hätten im Laufe der Saison oder auch gerade im Verlauf der Rückrunde, dass der jetzt da rausgeschustert wurde, verstehe ich nicht. Aber gut, wie gesagt, ich glaube nicht, dass was passiert, würde es, glaube ich, auch nicht super logisch finden.
Würdest du nicht? Letzter in der Rückrundentabelle nach 8 Spielen, das ist also.
Ja, aber ehrlich, dann, wenn das. Aber Tobi, dann sind wir doch wieder nicht besser als davor.
Und du fragst dich, warum. Natürlich sind wir das nicht, aber was ist denn. Also, du hast recht, und das ist dann. Das macht es dann schwierig. Das stimmt. Wir sind ja, dann nicht aber, besser. Wir sind gesagt, dann wieder drin. Und haben dann Kautschinski hier im Zweifel,
ich habe eine Lösung. Ich habe eine Lösung. Nein, ich habe eine Lösung. Und Nils sagt mir, ob die Lösung A realistisch ist und B, ob die gut wäre, auch wenn sie nicht realistisch ist. Passt auf. Es gibt einen Verein, Atletico Madrid, der hatte eine ähnliche Situation wie 96. Alle waren auf einem Schimpfen, nichts funktionierte, alles war Riesenkacke. Die haben den Move gemacht, wie es jeder Verein macht. Die holen einfach eine alte Vereinslegende. Irgend so ein Typ, wo alle Fans rumschreien, jo, wie geil ist das denn? So. Und die hatten das verdammte Glück gehabt. Nichts anderes als Glück ist das, dass der dann, warum auch immer, mal 3 Spiele gerade ausgespielt hat und irgendwas gewonnen hat. So. Und seitdem hängt er da gefühlt schon 22 Jahre im Verein rum. Das heißt, die einzige Chance, die Hannover 96 hat, mit den Ambitionen, mit dem schwierigen Umfeld, ist es, eine Person zu bekommen, die so viel Vorschusslorbeeren hat, dass eben auch die A was testen darf und wo auch mal was in die Binsen gehen kann. So. Und jetzt habe ich da einen Namen für euch. Und Nils, bitte gleich A, realistisch und B, warum klappt das nicht? Ich meine, das wird nicht klappen, ist mir auch klar. So, Steven Schirundolo, ab die Post. Der Einzige, nicht, dass es klappt,
aber es ist der Einzige, wo es funktionieren könnte. Ich hatte schon Angst, dass du Daniel Stendel sagst und ich dann erklären muss, warum ich von Daniel Stendel als Trainer im Profifußball
nicht überzeugt bin. Nein, Steven Schirundolo.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Steven Schirundolo irgendwann als Trainer bei Hannover 96 landen wird, aber ihn
jetzt,
dass es realistisch ist, ihn momentan von einem der besten Mannschaften in der MLS, die ich ja so halb verfolge. Ne?
In der was?
Ich leiste mir noch The Zone, deswegen ich kann das gucken ab und zu, dass man ihn da jetzt abgezogen bekommt, das halte ich für unrealistisch. Ne? Und ich glaube eben auch, und das würde ich mir für Steven Schirundolo gerade wünschen, wenn er dann als Trainer kommen würde, ist, dass man eben erstmal die eigenen Hausaufgaben hier macht. Und das haben wir eben nicht. Ne? Also,
solange du Schirundolo sagst, kommt der auch nicht, ich schwör's dir. Also das ist eindeutig.
Ja. Alles gut. Nein, aber solange die Akademie ist so, wie sie ist, ne, und allen drum und dran, wie gesagt, also ich will es nochmal vielleicht ein bisschen auf das Spiel heute zurückführen. Du hast eben gesehen, dass die Mannschaft ein Stück weit auch nicht will. Und das sage ich bewusst, sie will bis ab einem gewissen Grad auch nicht mehr. Ich habe das heute zu einer Kollegin gesagt, mit der ich mir das Spiel angeschaut habe. Ich habe zu ihr gesagt, das 3:0, was wir damals in Braunschweig bekommen haben, war weniger schlimm als das Spiel heute. Weil da hattest du zumindest das Gefühl, dass die Mannschaft sich gewehrt hat. Und das haben sie heute nicht gemacht.
Eine gelbe Karte, ne? Eine gelbe Karte und das war die für Kunz. 2, okay.
Ja, aber
ich erinnere mich nur an die. Das sagt schon was aus, Nils. Also,
du hattest keine Körpersprache. Du hattest das Gefühl, spätestens ab Minute 60, wir lassen das über uns ergehen. Hoffentlich wird es ein 0-0 so ungefähr. Und ich spreche
dieser Mannschaft... Wäre ja okay gewesen.
Nein, das wäre nicht okay gewesen. Hör doch auf. Ich spreche der Mannschaft so, wie sie da ist, den Charakter und den Willen ab, dass sie das hier vernünftig zu Ende bringen kann. Und da muss man eben, was Ansgar gesagt hat, das wird schwierig, genug Spieler loszuwerden im Sommer, aber du musst jede Personalie hinterfragen, abgesehen von Seymour Roya, abgesehen von Ron-Robert Zieler, für mich auch noch von Teuchert, weil der eben liefert, aber drumherum steht für mich kein Spieler mehr in diesem Kader, der nicht hinterfragt werden muss und jeden, den man zu Geld machen kann, Grüße an Derek Höhn, der muss im Sommer gehen.
Und Mann und Leiter dürfen bleiben.
Ich glaube tatsächlich, dass Markus Mann Kinds Entscheidung ist, das soll der nächste Geschäftsführer werden. Markus Mann wird nicht diskutiert werden, das halte ich für ausgeschlossen. Man muss auch sagen, ich finde auch, was ihr da vorhin diskutiert habt, wo ich ein bisschen ruhiger war, man muss ja auch mal überlegen, Martin Kind war noch nie so ruhig wie in dieser Saison. Das ist auch ein Signal, weil der nämlich eigentlich möchte, dass das wahrscheinlich mit Markus Mann irgendwie funktioniert. Markus Mann ist der Name, der am Ende zumindest Geschäftsführer Sport werden soll, aus meiner Sicht, in diesem Verein. Ob es da noch einen für Finanzen gibt, ist eine andere Frage, aber der soll Geschäftsführer Sport werden. Da bin ich mir sehr sicher. Und bei Leitl ist es das Problem, wir schleppen eben auch mehrere Jahre schlechte Transferphasen mit uns mit. Wir geben kein Geld aus, wir holen uns irgendwelche Spieler und die einigermaßen was können, verkaufen wir noch günstig. Das geht so mit. Und was ich bei Leitl sage, so sehr ich seine Taktik und seine Auswechslung momentan nicht verstehe und kritisiere, was soll danach kommen? Welche Namen sind denn offen momentan? Willst du einen Kautschinski auf der Bank haben?
Aber Nils,
Nein, das ist nicht egal.
Ein Slomka, ein Zimbo.
Das ist genauso, wie man damals Horst Held hätte rausschmeißen müssen, als er gesagt hat, Thomas Doll ist eine gute Idee. Musste eben auch fast Markus Mann für fast jeden Trainer dann, der momentan
offen ist, rausschmeißen. Nein, ihr seid ungerecht. Jetzt seid ihr ungerecht. Ich will euch eins sagen. Also, Thomas Doll, alle lachen über Thomas Doll. Der hatte aber Erfolge mit Dortmund. Alle lachen über Schaaf, aber Schaaf hatte Erfolge mit Werder Bremen. So, ja, das hätte ich, nicht. Das war. Ja, nein, ist richtig, aber das war ja die Überlegung dahinter. So, wir hätten es die alle gerne den Erfolg genommen. Mit wem hat denn Leitl Erfolg gehabt? Also jetzt mal ohne Scheiß. Einmal mit Greuther Fürth in der Glückssaison aufgestiegen, leck mich am Arsch. Was ist denn das für eine Referenz? Wir hatten einen Slomka, wir hatten einen Zimbo, wir hatten einen Kotschak. Die haben alle nicht mehr oder weniger Punkte als Leitl gemacht. Mit welchem Recht gestehen wir Leitl mehr zu als denen? Mit welchem Recht glauben wir, dass Leitl die Kurve kriegt? Mit welchem Recht gehen wir, und die Ankündigung gab es ja schon, in die nächste Saison mit der Behauptung, wir werden aufsteigen oder zumindest ganz oben dabei sein? Das ist doch irre. Ja, ich gebe dir recht, er wird nicht gefeuert werden, weil die Ablöse zu hoch ist. Aber geschenkte Nummer. Gehen wir mal davon aus, es gäbe eine Traumwelt ohne Ablösen und keine Ahnung was. Dann gehört der weg. Und wer dann kommt, ist mir ehrlich gesagt scheißegal, weil der wird es genauso schlecht machen oder genauso gut oder wie auch immer. Es wird sich nichts ändern. Exakt nichts. Und dann brauchst du auch kein Leitl. Diese Sakrosanz, die dieser Leitl und dieser Mann in Hannover haben, sind durch nichts gerechtfertigt. Durch gar nichts, außer durch die Hoffnung, irgendwann wieder Europapokal zu spielen und die Angst, irgendwann wieder gegen Norderstedt ran zu müssen. Das ist das Einzige. Wir spielen eine Scheiße vor dem Herren. Blutleer, lustlos, hast du gesagt, ist die Mannschaft. Ich sage ganz andere Sachen. Ich sage dir, blutlos, lustlos ist vielleicht noch eine Frage von Motivation oder vielleicht laufen die auch genug. Da gibt es irgendwie Statistiken, wo gezeigt wird, die laufen auch jeder 15 Kilometer alle glücklich. Mir geht es darum, wenn ein Freistoß von einem Profispieler in eine Ein-Mann-Mauer geschossen wird, wenn in der 93. Minute in der Ecke von einem Abstiegskandidaten bei uns für unglaubliche Panik sorgt, dann
oder
stimmt
das fundamental
nicht in der Mannschaft.
Schaufs-Ecke direkt ins Aus. Bitte die.
Ja, genau. Und wir haben das Problem mit Standardsituationen. Und entschuldige bitte, egal wie gut oder egal wie schlecht deine Mannschaft ist, Peter Neururer, Gott hab ihn selig, hat's bewiesen. Egal wie schlecht deine Mannschaft ist, Standardsituationen kannst du üben und du kannst A, eine Gefahr offensiv oder B, eine Stabilität defensiv damit erzielen. Deswegen kannst du trotzdem 4-0 verlieren oder gewinnen. Aber das funktioniert. Wir schaffen es nicht. Wir haben bei jeder Standardsituation, offensiv wissen wir genau, das wird nichts. Und defensiv kriegen wir jedes Mal Angst, dass sie uns die Hutte vollschießen. Und sie tun es auch mit schöner Regelmäßigkeit. Und das ist eine Sache, wenn das der Trainer nicht schafft am 3. Spieltag, okay. Wenn er es nicht schafft am 7. Spieltag, nun ja. Am 10. Spieltag erwarte ich was. Wir sind jetzt bei Spieltag 25, wenn ich mich nicht irre. Leute, wo soll die Reise hin? Wo soll die Reise hin? Wir brauchen einen Impuls und der kommt nicht von dem Trainer. Daran glaube ich nicht. Und ja, Kutschinski macht auch nicht besser.
Fast schon ein schönes Schlusswort. Ansgar wollte eigentlich die ganze Zeit rein. Ich glaube, jetzt hat aber André ihn richtig tot geredet, wenn ich das richtig interpretiere, so wie Ansgar gerade aussieht.
Nee, ist gut. Ich versuche noch rauszufinden, an welchem Punkt ich nochmal rein wollte, aber ich weiß es gerade nicht mehr.
Ja, aber halten wir fest, es war heute wirklich eine desolate Leistung von Hannover 96. Die Mannschaft hat alles vermissen lassen. Und zwar von der ersten bis zur letzten Minute fängt sich dann auch so ein dummes Gegentor ein und hätte sich vorher schon Gegentore einfangen können. Also die Ecke war es jetzt nicht, die dann letzten Endes das Schicksal besiegelte. Einstellung hat sie vermissen lassen. Fußballerisches vermisst sie jetzt oder lässt sie schon seit Wochen vermissen. Halten wir fest, Leitl ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber es gibt jetzt auch irgendwie keine bessere. Wir sind in der schwierigen Situation, weil es tatsächlich langsam eng wird nach unten, haben aber nochmal die Chance gegen Sandhausen nochmal Dinge gerade zu rücken, aber ach, das sind auch wieder Plattitüden, zu denen ich gar nicht greifen möchte, weil das die Mannschaft schon zu Genüge tut.
Erstmal kommt ja das große Testspiel gegen St. Pauli.
Ja, ja, unter Ausschuss der Öffentlichkeit, das wird sicherlich...
Es gibt auch einen Livestream.
Ach so, tatsächlich. Also
ja, nur klar, wir trauen uns wieder. Vielleicht war das auch das
Kiel-Spiel.
Vielleicht war das auch das Kiel-Spiel, was
vielleicht
den
Kreis war.
Vielleicht war das Kiel-Spiel. Das war zu viel Geheimhaltung, nämlich ohne Livestream, weil da haben wir die ganz großen taktischen Sachen nämlich gezeigt.
Wir haben es den Spielern auch nicht gesagt.
Ja, also das war das Kiel-Spiel. Also machen wir es diesmal besser, das ist doch gut. Nein, aber mit Sandhausen haben wir nochmal eine Möglichkeit. Danach kommen Hamburg-Heidenheim. Aber das klingt jetzt nicht nach 6 Punkten. Halten wir fest. Die Mannschaft ist ein ehrenloser Haufen, zumindest hat sie sich heute so präsentiert und es ist nicht wert, das 96-Trikot zu tragen. Sie wurden am Stadion begrüßt, am Ende wurden dann die 96-Fans mit Wasserwerfern vertrieben vom Gelände des Sachsenstadions. Ein mehr als unrühmlicher Nachmittag, angefangen von chaotischen Zuständen in der Ostpeiner Gästeanreise mit schlimmen Zuständen bei dem verfrachtenden Shuttlebusse, mit schlimmen Zuständen beim Einlass und auch beim Auslass. Am Ende haben wir dann noch das Stadion angezündet und da irgendwie ein paar Sitze verbrannt. Also alles unrühmlich unterm Strich. Ein Tag zum Vergessen. Eine Mannschaft zum Vergessen, wird es auch ein Trainer zum Vergessen. Das wird die nächste Woche nicht, sondern die nächsten Wochen werden das zeigen. Vielen Dank für euren Besuch, Ansgar und Nils. Es war mir eine Freude, euch mal wieder hier gehabt zu haben. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Und André, du warst ja auch ganz schön in Rage.
96 Allee.
Mach ich heute nicht aus Protest. So, also hoffen wir, dass die Länderspielpause irgendwelche Schalter umlegt, die der Trainer nicht umlegen könnte oder konnte, besser gesagt. Ja, bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.